Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie, mein heutiger Gast ist eines der beliebtesten und bekanntesten Gesichter des deutschen paralympischen Sports. Matthias Mester ist mehrmaliger Weltmeister, er ist Europameister, mehrfacher deutscher Meister und Olympiamedaillengewinner in den Disziplinen Speerwerfen, Diskuswerfen und Kugelstoßen. Ein extrem fitter, lebensfroher Westfale. Mit seinem Buch Klein anfangen, groß rauskommen, mein verrücktes Leben auf 142,5 Zentimetern, gerade auf Lesereise. Darin geht es um Größe und um Kleinsein, denn Matthias Mester ist kleinwüchsig. Er misst, wie der Buchtitel es sagt, 1,42 Meter. Matthias, im Parasport haben Sie als Hochleistungssportler fast alles erreicht, was so geht. Wir haben die vielen Titel gerade gehört. Sie haben im Prinzip alles gewonnen, was es so gibt im Speerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen. Sind Sie eigentlich ein schlechter Verlierer?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich bin schon sehr leistungsorientiert, dann auch vielleicht durch meinen Sport. Und wenn ich dann Gesellschaftsspiele spiele gegen Familie und Freunde, dann kann ich nicht gut verlieren, muss ich sagen. Aber es kommt auch immer darauf an, gegen wen man verliert, weil man wird auch sehr, sehr oft dann natürlich auch aufgezogen. Und das gefällt mir gar nicht.
7 Weltmeister und 4 Europameistertitel. Dazu kommen 22 Titel als deutscher Meister und die Paralympics Silbermedaille im Kugelstoßen. Habe ich das jetzt alles richtig zusammengezählt? Haben Sie mitgezählt, Ihre Titel?
Ja, das ist tatsächlich korrekt. Also ich kann es auch immer noch nicht glauben, weil es natürlich ja doch dann sehr, sehr erfolgreich war, meine sportliche Karriere. Und mein Ziel war es immer, sich auf Augenhöhe zu messen, der beste Kleinwüchsige der Welt zu werden. Und ja, das habe ich geschafft. Und wenn ich rückblickend da noch hinschaue, ist einfach Wahnsinn.
Die Medaillen oder auch die Pokale sind aber nicht halb so groß, oder? Für kleinwüchsige Athleten.
Ich habe tatsächlich mal bei einem Wettkampf einen Pokal gewonnen und der war wirklich halb so groß wie ich. Also das war schon Wahnsinn, bis ich den dann in den Kofferraum geschleppt habe nach Hause. Das war schon ein Akt. Aber nee, es ist schon so, dass die Medaillen so die normale Größe haben wie die anderen auch. Aber man muss sagen, eine paralympische Medaille ist dann doch schon mal was natürlich ganz Besonderes. Mhm. Und die ist auch tatsächlich besonders schwer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich auch vielleicht so damit zu tun hat, weil die vielleicht auch so ein bisschen, wenn man Silber gewonnen, also ich habe ja Silber gewonnen, die vielleicht auch ein bisschen versilbert ist und mit so einem richtigen Stein da so drin war, verziert wurde. Ob das dann vielleicht auch so ein bisschen echt ist, das weiß ich natürlich nicht. Die wird natürlich niemals verkauft werden, denn das war mein größter sportlicher Erfolg und das ist ja auch letztendlich das, was einen ja auch so mit Stolz erfüllt. Man bringt was mit nach Hause, man hat was zu zeigen, man bereitet sich 4 Jahre lang auf die Paralympischen Spiele, auf diesen einen Moment vor und dann schafft man es, das Ding um den Hals zu bekommen und ja, einfach was vorzuweisen. Und es ist natürlich auch immer noch schön. Die hat natürlich einen Ehrenplatz bei mir zu Hause in der Vitrine. Mhm. Und da habe ich dann so ein Räumchen, wo alle meine Erfolge auch ja, aufgebaut sind, ob es jetzt Medaillen sind oder Trikotnummern oder ich weiß nicht was alles noch. Die Speere an der Wand, gut, die kann ich auch für die Einbrecher benutzen, aber die sind jetzt erstmal Dekozwecke. Und das ist natürlich schön, wenn man dann rückblickend immer drauf schauen kann und ja, irgendwie so das, was schon passiert ist, sich nochmal irgendwie hervorzuholen und sich das vorzustellen. Und das war ja schon wirklich ein toller Moment. Ich habe die falsche Hymne gehört in dem Moment natürlich, klar, ich bin Zweiter geworden, aber trotzdem vor 91.000 Menschen auf dem Podest zu stehen, das war schon echt.
Das ist schon eine Kulisse.
Unbeschreiblich.
Und mit denen kann man ja auch kommunizieren, obwohl es so viele sind, oder?
Ja, tatsächlich. Also es war so, es gibt ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass es nicht mein, ich sag mal so, mein Sportmoment ist gar nicht wirklich der Gewinn einer Medaille gewesen, sondern ich kann mich noch genau daran erinnern, das war 2012 in London, da durfte ich vor 80.000 Menschen an den Start gehen. Ja, ich bin im Speerwurf angetreten und hatte da meinen letzten Versuch. Und ich wollte aber nochmal irgendwie mich motivieren, ich wollte nochmal getragen werden, ich wollte nochmal die Leute anpeitschen, dass ja, ich nochmal so richtig einen raushauen kann. Mhm. Und dann habe ich mich umgedreht mit dem Speer in der Hand und habe dann geklatscht. So wusch, wusch. Und dann hat aber keiner mitgeklatscht. Dann habe ich gesagt, okay, komm, einmal noch. Habe ich nochmal meinen Mut zusammengenommen, mich wieder hingestellt, wieder geklatscht. Und auf einmal sehe ich mich oben auf der Anzeigetafel eingeblendet und auf einmal 80.000 Menschen. Wusch. Wusch, wusch. Ich bin angelaufen. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch geworfen habe. Ich glaube, ich war so schnell wie noch nie. Hab das Ding dann rausgefeuert und das war dann tatsächlich auch für mich in dem Wettkampf der weiteste Versuch. Hat nach vorne hin leider nichts mehr verändert, aber das war ein Moment, den kann mir keiner mehr nehmen bis heute.
Und den Medaillenplatz hat es ja letztendlich gesichert insofern. Also man spürt auch schon dieses Anfeuern, das hat schon was. Das bringt was.
Ja, total. Also das habe ich ja auch nicht nur beim Sport gelernt, sondern auch bei anderen Dingen, die ich gerade erleben darf, dass wenn man direktes Feedback bekommt und die Menschen vor Ort hat, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Das sagt man ja auch wie beim Fußball, das ist der 12. Mann. Und bei uns war es auch so im Sport. Wir sind zwar Einzelsportler, aber ja, das pusht einen ungemein. Und es ist natürlich auch so, wenn du zum Beispiel warst bei mir beim Tanzen, wir haben es ja vorhin schon einmal gesagt, bei Let's Dance durfte ich ja auch mitmachen. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, da habe ich mich ja auch mal jetzt auch mal vertanzt und dann stand ich da 10 Sekunden so, okay, was mache ich jetzt? Und habe irgendwie versucht, mich da so drumrum zu schlängeln und dann sind die Leute aufgestanden, haben mich angefeuert und dann auf einmal, ach, hier bin ich wieder und bam, Hebefigur und dann haben wir das Ding dann bis zu Ende gerockt und die haben mich dann wirklich getragen und angetrieben und das ist echt wirklich was total Tolles und da bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wie man sich, er hat ja auch getanzt bei Let's Dance, ab und zu mal vertanzen kann und das dann übertanzt, sodass es gar nicht groß auffällt. Matthias, wie ist es beim Speerwerfen, beim Diskuswerfen? Kann man sich da auch mal ordentlich verwerfen?
Ja, also erstmal ist schon mal gut, dass man nicht in die falsche Richtung wirft. Also das ist schon mal, das wäre ganz blöd.
Ja, gerade der Diskus, ne, der kommt ja aus so einer echt dynamischen Drehung, wo ich dann irgendwann nach der dritten nicht mehr wüsste, in welche Richtung schmeiße ich den jetzt eigentlich.
Ja, das stimmt und das passiert natürlich auch, also gerade am Anfang, dass man dann mal den Diskus zu früh oder zu spät loslässt. Beim Speerwurf ist mir das eigentlich noch nie passiert und beim Kugelstoßen in die andere Richtung auch nicht, zum Glück. Aber ja, ich sag mal so, Übung macht den Meister, ist ja wie überall auch und desto mehr Training, desto mehr Feingefühl bekommt man dann auch letztendlich für das Wurfgerät. Und ja, es ist natürlich schon so, dass zum Beispiel auch gerade der Speerwurf einer der technisch anspruchsvollsten Disziplinen in der Leichtathletik ist. Man sagt ja nicht umsonst, man wirft aus den Beinen. Also es muss von unten sich alles aufbauen, wie in einer Bogenspannung, dass es dann unten Bein rein, Hüfte rein, der Arm rein und dann zack geht der Speer raus und fliegt. Und die besten Würfe merkt man gar nicht. Da denkt man, okay, habe ich jetzt nicht gespürt und dann auf einmal, wow, ist ja sehr, sehr weit geflogen.
Und wenn der Speer die Hand verlässt, weiß man in dem Moment schon, das wird jetzt ein guter Wurf?
Ich weiß auf jeden Fall immer, das sind schlechte Würfe, ja, weil dann weiß ich schon vorher immer so, ach Mann. Und bei den, wie gesagt, bei den besten Würfen, das merkt man auch, aber die spürt man gar nicht. Also wenn man den Speer oder das Wurfgerät optimal trifft, dann wirklich spürt man es gar nicht und das sind tatsächlich dann die besten Würfe und dann wundert man sich. Aber man merkt natürlich schon beim Verlassen der Hand, ob man ja jetzt das Ding richtig getroffen hat oder nicht.
Und egal ob Para oder nicht Para, der Speer kriegt ja eine richtig hohe Geschwindigkeit. Es gibt im Internet das eine oder andere Video, wo tatsächlich auch mal jemand, Schiedsrichter oder sonst wer, der da rumsteht, mal tatsächlich getroffen wird von so einem Speer. Ich weiß gar nicht, ob die echt sind, die Videos, oder ob das tatsächlich schon mal passiert ist.
Nee, das ist tatsächlich schon mal passiert. Es ist auch im olympischen Sport häufiger passiert. Ich weiß gar nicht, ob bei uns im Parasport. Ich habe selber mal mitbekommen, dass wir, als wir einen Wettkampf hatten von den Kleinwüchsigen beim Kugelstoßen, dass jemand außerhalb des Sektors gestoßen hat oder die Kugel dorthin geflogen ist. Hm. Und dann ist auch ein Kampfrichter, musste dann zur Seite springen, sonst hätte er die Kugel abbekommen. Also das ist schon so mit Vorsicht zu genießen. Und vor allen Dingen ja auch gerade im olympischen Sport, wenn da der Speer so ein bisschen nach links oder rechts weggeht, die werfen ja über 90 Meter und wenn der dann zum Beispiel nicht mit der Spitze zuerst stecken bleibt direkt im Rasen, sondern noch über den Rasen rutscht und dann womöglich noch irgendwie Richtung Weitsprunganlage, das gab es ja auch schon, dass dann jemand, der anlaufen wollte, dann hinten in der Achillessehne den Speer auf einmal sitzen hatte. Das ist schon nicht ohne, aber deswegen schaut man ja auch, dass wenn der Speerwurfwettkampf dran ist, dass man dann natürlich links und rechts ja vielleicht nicht gerade die Wettkämpfe hat, die man vielleicht, wenn es schief läuft, dann auch der Speer landen könnte.
Und ist dieser paralympische Speer dann tatsächlich leichter, kürzer als der olympische Speer?
Nee, tatsächlich, also ich sag mal so, wir kleinwüchsigen Männer, also das ist so, dass die Klasse kleinwüchsiger Männer die Größe von 1,45 Meter nicht überschreiten darf. Und wir werfen, stoßen quasi mit, ich sage jetzt einfach mal, damit man sich es besser vorstellen kann, mit den Frauengewichten. Also im olympischen Sport wirft man mit 600 Gramm Speer, 1 Kilo Diskus und 4 Kilo Kugel. Und genau das machen wir auch. Also es sieht unheimlich geil aus und deswegen liebe ich ja auch diese Disziplin so. Der Speer ist über 2,30 Meter lang, wir sind 1,40 Meter groß und hauen das Ding dann über 40 Meter. Das sieht schon cool aus.
Mich würde noch interessieren, im Gegensatz zum Diskus oder zur Kugel, war ja der Speer schon in der Antike im Mittelalter ja eine richtig gefährliche Waffe. Ist das tatsächlich ein Sportgerät für Sie oder brauchen Sie da unter Umständen, wenn Sie das im Kofferraum mit sich herumfahren, einen Waffenschein?
Nee, ganz so schlimm ist es nicht, wobei ich glaube, wirklich auch mit auf Jagd gehen könnte. Hm. Ich habe ja meine Speere oder einen Teil davon ja auch bei mir in meinem, ich sag mal, Sportzimmer, wo ich mich dann immer sehr gerne zurückerinnere, an eine Wand hängen. Also das heißt, wenn da ein Verbrecher kommt, ja, da muss er aber schnell sein.
Man könnte sich unter Umständen auch wehren damit.
Genau, man könnte sich unter Umständen damit wehren. Ja, man sagt ja auch, die letzten Worte eines Sportlehrers sind, alle Speere bitte zu mir, ne? Sagt man auch. Also es ist schon, man muss schon aufpassen, auf jeden Fall.
Ja, Sie sind ja jetzt eine Weile nicht mehr aktiv, haben Ihre sportliche Karriere beendet. Fehlt Ihnen das dann überhaupt, also das Joggen oder das tägliche Bewegen auf der Langstrecke, würde man vielleicht mehr vermissen?
Ja, also ich sitze ja auch einen Meter hier vom Schreibtisch weg am Mikro, weil ich so einen dicken Bauch jetzt bekommen habe. Also es ist schon, ja, naja, also es ist schon, ich muss eigentlich jeden Tag, sage ich, komm, jetzt muss es mal wieder. Aber tatsächlich war es ja bei mir auch so, Ausdauer, gut, es gab im Kraftbereich Ausdauer, aber sonst, ich sag mal so, das meiste, was ich gelaufen bin, war vielleicht, wo ich das Auto geparkt habe und in die Halle gelaufen bin zum Training. Das war so meine Distanz und meine Paradelaufdistanz. Ja, es ist schon so, dass man aber trotzdem ja auch ein vielfältiges Training hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man direkt auf den Punkt da sich hinstellt und dann wirft. Also man muss ja schon irgendwo dahin arbeiten. Und mein Training hat sich immer aufgesplittet in ja, Krafttraining, Techniktraining, Sprint-Sprung-Training, Stabi-Training. Also da gab es wirklich rundum viele Dinge, die man da dann doch noch beachten muss. Und klar, seit 2,5 Jahren mache ich keinen Leistungssport mehr. Ich bin jetzt aber mit dem Golfen angefangen, muss ich sagen. Also jetzt kein Minigolf. Sondern ein richtiges Golf. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Und da macht man ja auch ein paar Kilometer.
Also wenn
man
ja, wird, 18 wird Loch von spielt, Laien ne? total unterschätzt, dass man da sich richtig, also man macht ja auch richtige Wanderungen, jetzt mal rein von der Strecke her. Und das bei jedem Wetter.
Total. Und das ist ja das, ne? Dann immer sagen, ja, ein bisschen Golf da, einen Schläger schwingen. Hm. Also erstmal das natürlich und dann diese Konzentration, dass der Ball auch genauso fliegt, wie man sich das vorstellt. Dann wieder sich neu zu fokussieren. Also es ist natürlich viel mental, aber auch, wenn man 18 Löcher geht, ist man locker 4 Stunden, 4,5 Stunden unterwegs und es sind schon 10 Kilometer, die man da macht. Also das ist jetzt nicht, dass man da nur so ein bisschen, ja gut, man kann sich auch einen Wagen nehmen, aber ich bin Sportler. Hm. Ne? Also ich ziehe das durch und gerade im Winter ist es natürlich sowieso schwierig, mit dem Wagen zu fahren, aber ja, es ist schon so, dass ich nach meiner sportlichen Karriere 1,5 Jahre oder 1 Jahr nichts gemacht habe, weil ich einfach so satt war von dem Sport. Mhm. Ich habe 16 Jahre lang diesen Sport gemacht, 16 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gegangen, meinen Körper gequält und ich habe wirklich keine Sehnsucht gehabt und ich bereue bis heute auch nichts, dass ich aufgehört habe. Gut, an meinem Bauch sehe ich es, da bereue ich es ein bisschen. Deswegen, gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen laufen.
Gut, dann können wir uns zusammentun, weil sitzende Tätigkeiten im Radio sind leider, obwohl man die Tische hier inzwischen hoch und runter fahren kann. Also man kann zwischendurch auch schon mal stehen. Aber es ist ja nicht wirklich eine physiologische Bewegung auf und nieder, sondern eher vorwärts, rückwärts wäre gut. Aber lassen Sie uns vielleicht kurz bei der Größe bleiben, wenn Sie sagen, Sie sitzen da am Tisch, am Mikro. Mhm. Ist es tatsächlich so, jetzt rein optisch ist es ja so, da sieht man diese Kleinwüchsigkeit ja gar nicht. Sie haben selber von sich mal gesagt, Sie sind ein Sitzriese.
Ja, absolut. Das bin ich auch. Also es ist wirklich so, dass wenn ich neben jemanden sitze, der, weiß ich nicht, 1,80 Meter, 90 groß ist und wir sitzen beide auf demselben Stuhl, ist es schon so, dass ich dann auf Augenhöhe bin, weil einfach mein Oberkörper normal groß ist und meine Gliedmaßen sind klein, also meine Arme und meine Beine. Vom Sitzen her bin ich da, wie gesagt, so ein Sitzriese. Das Einzige, was man dann vielleicht sieht, ist halt, dass ich meine Beine in der Luft baumeln habe. Und das war tatsächlich auch so, würde ich für mich sagen, der erste Grund oder der erste, wie soll ich sagen, dort habe ich dann das erste Mal realisiert, auch so im Kindergarten, Anfang Schulzeit, dass ich auch kleinwüchsig bin. Also da war es schon so, dass viele auf anderen Stühlen schon saßen, die, weiß ich nicht, mit einem blauen Punkt gekennzeichnet waren für die etwas größeren Stühle und ich saß noch mit dem rot gekennzeichneten Stühlen auf den kleinen und hatte trotzdem immer noch die Beine in der Luft. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, hier läuft was anders.
Sie hören den BR-Schlager Brunch. Matthias Mester, mein heutiger Gast, ist nur 1,42 Meter groß, 5. Darauf legen Sie großen Wert, Matthias, oder? Diese 5 muss man schon immer mitsprechen. Das ist es wert.
Ja, absolut. Also da auf jeden Fall bei der Länge alles mitnehmen.
Klein anfangen, groß rauskommen. So heißt auch Ihr Buch, mit dem Sie aktuell unterwegs sind, auf Lesereise sind. Mein verrücktes Leben auf 142,5 Zentimetern. Lassen Sie uns kurz mal darüber sprechen, wie Sie zu Ihren Sportarten gekommen sind. Übers Schreiben reden wir in der zweiten Stunde. Haben Sie früher einfach gerne auch mal was weggeworfen? Oder woher kam die Begeisterung?
Ja, tatsächlich habe ich natürlich auch mal, gut, dafür sind wir halt Kinder gewesen und Geschwisterliebe. Ich habe sicherlich schon Dinge nach meinen Geschwistern geworfen, das muss ich glaube ich zugeben. Aber ja, ich hatte mit der Leichtathletik eigentlich grundsätzlich gar nichts zu tun. Also ich habe immer Fußball gespielt, ich komme aus einer Fußballerfamilie. Meine Familie ist auch sehr, sehr fußballbegeistert. Also meine beiden Cousinen haben erste Bundesliga gespielt, mein Vater, mein Onkel relativ hoch. Ich habe in der Kreisliga C gespielt, habe aber da auch schon mal ein Kopfballtor erzielt. Also da war ich ja nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte. Und ich glaube, meine Gegenspieler machen bis heute noch Straftraining. Ja, und da war es dann so, dass ich dann tatsächlich bei einem Hobbyturnier mitgespielt habe mit meinen Jungs und bin dann quasi entdeckt worden von dem ehemaligen Landestrainer von Nordrhein-Westfalen für den paralympischen Sport in der Leichtathletik. Und der hat mich angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, zu einem Probetraining nach Leverkusen zu kommen. Und so ist es dann gestartet. Ich wollte einfach dann irgendwann der beste Kleinwüchsige der Welt werden. Und das war dann so mein Ziel. Trotzdem muss ich sagen, war dann die größte Herausforderung für mich, von zu Hause wegzuwohnen. Also dann umzuziehen, weil ich wirklich ein Heimscheißer war. Ich habe mich zu Hause sehr wohl gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich anders bin, weil ich tolle Freunde habe, Familie immer noch und mittendrin statt nur dabei. Und dann kam aber irgendwann so, ja okay, wenn du das jetzt aber möchtest und dieses Ziel erreichen möchtest, dann musst du jetzt über diese Grenze gehen. Und da bin ich meinem Vater und meiner Mutter oder meinen Eltern sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie mich da immer unterstützt haben und ich mich dann so rangetastet habe, bis hin, dass ich dann irgendwann komplett umgezogen bin.
Diese Kleinwüchsigkeit, haben Sie ja vorhin auch schon erzählt, ist Ihnen quasi erst im Kindergarten selber aufgefallen im Vergleich mit den anderen Kindern. Das heißt, Ihre Eltern haben Sie da auch aktiv gar nicht groß vorbereitet oder Ihnen das von Anfang an irgendwie vermittelt oder gesagt?
Nee, ich habe bis heute meine Mutter nie gefragt, warum ich so klein bin.
Tatsächlich?
Also, ja, ist wirklich so. Also ich könnte es nicht erklären. Ich wüsste es nicht. Also ob es vielleicht irgendwie hormonell ist oder ein Gendefekt oder ich habe keine Ahnung. Also das war mir aber auch irgendwann wirklich nicht mehr wichtig und heute ja sowieso nicht, denn ich bin so froh und glücklich, so wie es ist. Ich würde niemals tauschen wollen. Ja, ich bin da selber irgendwann so, ich sag mal, durch diese Situation reingerutscht. Aber nicht nur durch diese Situation, da waren natürlich auch noch ein paar mehr, die mich dann irgendwie immer an meine Behinderung dann auch mal erinnern lassen haben. Aber ich sag mal so, in der Jugend oder als Kind macht man ja nun mal auch dann Erfahrungen. Und diese Erfahrungen waren dann für mein weiteres Leben natürlich auch dann unheimlich wichtig, dass ich jetzt der bin, der ich jetzt bin.
Ihre Eltern sind ja nicht kleinwüchsig. Das heißt, die wussten vermutlich schon vor der Geburt, dass ihr Sohn eine gewisse Größe wahrscheinlich nicht überschreiten wird. Oder vielleicht, dass das Ganze schiefgehen kann.
Ja, total. Also meine Mutter wusste tatsächlich schon während der Schwangerschaft, dass sie ein kleinwüchsiges Kind bekommt. Also das wussten sie schon, soweit war die Technik schon. Mhm. Es war aber so, dass der Arzt ihr gesagt hat, dass ich nur maximal 1,30 Meter groß werde, dass ich Gleichgewichtsstörungen bekommen werde, also niemals Fahrrad fahren könnte auf zwei Rädern oder ich weiß es nicht, gewisse andere Dinge nicht. Und das ist natürlich dann schon so, würde ich sagen, als Elternteil, dass man da, ja, jetzt gerade nicht freudestrahlend über die Straße rennt, sondern natürlich nachdenklich wird und sich Sorgen macht.
Und man wird letztendlich alleine gelassen mit dieser Entscheidung.
Absolut, man wird auch alleine gelassen mit dieser Entscheidung und es war ja so, ich komme ja aus einem Dorf, da gab es kein Paar, was noch ein kleinwüchsiges Kind hatte oder erwartet hat und deswegen waren meine Eltern da auf sich alleine gestellt. Aber ich muss sagen und da bin ich auch bis heute meinen Eltern unheimlich dankbar und ich habe sie sehr, sehr, sehr lieb, dass sie das so gewuppt haben, wie sie es gemacht haben, dass sie mich ja nie verhätschelt haben, dass sie mich meine Grenzen haben selber testen lassen und auch vor allen Dingen, dass ich noch zwei tolle Geschwister habe, also dass sie dann weitergemacht haben und noch zwei weitere tolle Kinder bekommen haben, die auch nicht kleinwüchsig sind und so ich nicht alleine bin. Weil es kann ja natürlich auch sein, dass man sagt, okay, das erste Kind hat eine Behinderung, dann ja, lassen wir das lieber, weil das wird uns schon wahrscheinlich Kummer und Sorge bereiten. Wir waren aber alle wirklich ein großartiges Team und natürlich mussten meine Geschwister auch gewisse Dinge wahrscheinlich zurückstecken, weil man auch einfach nicht wusste durch die Erfahrung, die fehlende Erfahrung, wie man damit umzugehen hat. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin meiner Familie sehr, sehr, sehr dankbar. dankbar und ohne sie wäre ich gar nicht so weit gekommen.
Wenn man sie auf die berühmte einsame Insel schicken würde, Matthias, und sie dürften drei Dinge mitnehmen, eine Kugel, einen Diskus oder einen Speer, was würden sie mitnehmen?
Ich würde tatsächlich den Speer mitnehmen, weil er am leichtesten ist, aber trotzdem, ich glaube, für eine einsame Insel sehr wertvoll ist. Für die Jagd.
Genau, also doch mehr pragmatischer Jäger als Sammler.
Ja, doch. Also auf einer einsamen Insel, man weiß ja nie, was da so passiert. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da eine Hängematte auf mich wartet, ein Cocktail und irgendeine junge Dame oder so.
Wir haben schon drüber gesprochen, über die Herausforderungen, eine Sportart, die sowieso schon anspruchsvoll ist, auszuüben und dann auch noch als Parasportart. Matthias, zunächst nochmal das, was Sie sind, was wir schon mehrfach angesprochen haben. Kleinwüchsig, 1,42 Meter. Kleinwüchsigkeit, ist das der korrekte Begriff?
Das ist der korrekte Begriff, ja. Also die Behinderung heißt Kleinwuchs und bei den Männern ist es so, bei den kleinwüchsigen Männern zählt man, wenn man unter 1,50 Meter ist, ist man kleinwüchsig. Und es gibt verschiedene Formen und meine Kleinwuchsform heißt Achondroplasie. Das ist, glaube ich, die häufigste Kleinwuchsform, die es hier in Deutschland gibt. Und es gibt bestimmte Merkmale wie ein etwas größerer Kopf, ein Hohlkreuz, O-Beine, genau, dass die Gliedmaßen einfach ein bisschen kürzer sind im Gegensatz zu dem Oberkörper.
Aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass Sie sich irgendwie eingeschränkt fühlen oder eben behindert sind durch andere Dinge. Deswegen, der Begriff ist Kleinwüchsigkeit tatsächlich für Sie persönlich eine Behinderung?
Nein, also ich sage immer, ich bin einfach was kleiner. Ich habe ja nicht wirklich irgendwo, finde ich zumindest im Alltag, Probleme. Also das, die größte Herausforderung für mich ist das Einkaufen. Also da kriege ich dann immer nur die Sonderangebote in der untersten Reihe. Und es hat so ein bisschen was von Ninja Warrior auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel oben ins Regal greife und da nicht hinkomme, entweder muss ich dann halt klettern oder ich habe auch schon so ein paar Methoden. Entweder schnappt man sich so eine Chipsdose oder irgendwie so eine Haarspraydose, dann fummelt man da oben drin rum, dann lässt man es runterfallen, so und dann zack, fängt man es auf. Also da holt man sich so seine Tricks, seine Erfahrung, aber grundsätzlich bin ich ja ein sehr offener, lockerer Typ, dass ich auch Menschen einfach anspreche.
Umso schöner ist es auch, dass Sie ganz locker und spaßig damit umgehen, weil Sie merken ja auch jetzt schon, wenn man solche Begriffe mal klären möchte oder sagt, das ist irgendwie Behindertensport, früher sagte man ja versehrten Sport auch noch, also Parasport wäre Ihnen heute lieber, also es geht auch über die Dinge, wie man darüber spricht.
Absolut. Also früher hat man ja genau Versehrtensport gesagt oder Behindertensport und man hat auch zum Beispiel nicht über Startklassen gesprochen bei uns. Also es gibt ja verschiedene Startklassen, Sehbehindert, Kleinwüchsig, Amputierte und so weiter. Und damals hat man gesagt Schadensklassen. Also das ist halt schon so, ja, im Wording jetzt viel, viel besser. Und es ist auch für mich immer so, besser man sagt Kleinwüchsig, weil es auch die Behinderung ist und nicht Zwerg oder Lilliputaner. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wer es sagt und wie es gemeint ist, definitiv. Aber ja, das ist mir schon sehr wichtig, dass wir vom Parasport reden und ja, nicht mehr ja, Behindertensport. Das hört sich so ein bisschen ausgegrenzt an, finde ich, oder irgendwie nicht ernst genommen. Wie gesagt, dass man immer noch so Vorurteile einfach hat.
Ja, und ausgegrenzt, das Gegenteil davon ist ja inklusiv, also eingegrenzt oder mit dabei sein. Sie spielen ja selber auch ein bisschen mit den Worten in Ihrem neuen Buch, klein anfangen, groß rauskommen. Es ist weder traurig noch komisch, aber man muss einfach entspannt damit umgehen, oder?
Ja, absolut. Also ich lebe es so und ich finde, Spaß gehört in meinem Leben total dazu. Spaß verbindet. Wenn ich doch einen Witz mache und ich bin ja so, wie ich bin, ein positiv denkender Mensch, weiß doch direkt jeder, ey, guck mal, der Vogel ist ja genauso bekloppt wie ich und keiner muss sich überlegen, wie gehe ich jetzt an ihn ran, ne? Und wie spreche ich ihn an? Und ich glaube, dass ich auch so ein Stück weit die Inklusion lebe, dass ich ja mich sehr gut über mich selber lustig machen kann und auch über meine Behinderung. Ich finde es immer viel, viel schöner und besser, dass man so über diese Dinge spricht. Natürlich darf man die Ernsthaftigkeit nie vergessen, die vielleicht dahinter steckt, aber es ist doch viel besser als immer mit dem Leidigen, so, oh, und alles ist doof und mir geht's schlecht und hier. Man muss immer das Beste aus den Situationen machen und deswegen immer mit Spaß vorangehen. Dann gibt es auch irgendwann wieder einen neuen Tag und dann geht's los.
Das heißt, dieser Bonus, von dem Sie gerade indirekt sprechen, wir hatten ja vorhin auch schon über Ihre Geschwister gesprochen, hatten Sie mal den Bonus, dass Sie immer so ein bisschen über die Stränge schlagen konnten, nicht so wirklich hart bestraft wurden wie Ihre Geschwister?
Es war natürlich aber, muss man auch sagen, viel einfacher für meine Eltern, glaube ich, gewisse Dinge irgendwie anders zu gestalten. Zum Beispiel die Bonbons waren natürlich bei mir einfach ganz oben in der Schublade oder ganz oben im Schrank und ich kam nie dran. Also gut, aber Mama, ich habe es irgendwann durchschaut und bin dann auch auf den Schrank geklettert. Aber natürlich würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich habe das nie ausgenutzt. Also klar habe ich auch mal meine Behinderung zum Vorteil gemacht, da vielleicht weniger Ärger bekommen. Aber das ist meinen Geschwistern aber auch bewusst gewesen und es war für sie normal. Also wir haben auch nochmal irgendwann drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, boah, wir haben ja echt eine tolle Kindheit gehabt. Und meine Geschwister so, ja, das stimmt, aber du hattest ja schon viele Vorteile. Und ich so, wie? Und ich habe das nie so gesehen, aber im Nachhinein, ja klar, hatte ich das. Und für meine Geschwister war es aber okay.
Herr Mister, wir haben über das Sprechen über Behinderung oder Handicap schon thematisiert heute. Allein der Ausdruck mit Handicap, das hat man ja dann, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten eingeführt, um die Behinderung etwas abzulösen. Sind Sie damit glücklich, als Sportler mit Handicap bezeichnet zu werden?
Ich würde mir noch viel, viel mehr wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man gar nicht sagt, ob Handicap oder nicht Handicap, sondern dass wir einfach nur vom Sport reden. Ich meine, bestes Beispiel sind andere Länder wie zum Beispiel England. Da ist es nicht so wie in Deutschland, bam, Olympia und ach ja, die Paralympics kommen auch noch, sondern da ist es so, alle trainieren hart. Alle trainieren gleich, alle starten für das gleiche Land, alle haben ein Ziel, der Beste zu sein und sein Land stolz machen und alle kommen als Helden zurück, weil alle sind Sportler. Und hier ist es tatsächlich leider noch nicht so angekommen, sei es bei den Förderungen oder vielleicht auch ja so, dass man in der Öffentlichkeit stattfindet. Da sind wir noch, ich sag mal so, auf einem guten Weg, aber immer noch nicht da, wo wir sein könnten und meiner Meinung nach auch müssten.
Und auch behinderte Sportler, Sportler mit Handicap, mit Einschränkungen, die bringen ja auch Opfer. Ohne Opfer keine großen Siege, sagt man ja. Sich quälen ist da genauso ein körperliches Quälen wie für jemand, der 1,90 ist.
Absolut. Und ich bin da auch ehrlich. Natürlich kann man jetzt denken, okay, ich bin selber paralympischer Athlet gewesen. Aber ich finde, gerade wir als paralympische Sportler, ist es ja nochmal was ganz, ganz anderes und Besonderes. Denn erstens muss man es so sehen. Wir haben nicht so Dinge wie Sportförderung, dass wir dann davon leben können und dass wir dann uns nur auf den Sport konzentrieren. Sondern bei uns ist ja noch ein riesen, ich sag mal, prozentualer Anteil der Mannschaft geht ja noch voll arbeiten. Also das heißt, morgens um 4 Uhr, 5 Uhr wird 2-3 Stunden trainiert, dann wird zur Arbeit gegangen, 8 Stunden, 10 Stunden und danach wird wieder trainiert. Und ja, man macht es, um sein Ziel zu erreichen. Und ich finde, wir haben auch nochmal eine ganz andere Position und Wirkung, denn wir leben auch den paralympischen Gedanken und kommen nicht einfach hin, nehmen noch einen Titel mit und müssen zum nächsten Ereignis, weil es da Millionen zu gewinnen gibt, sondern bei uns ist es so, wir inspirieren und motivieren ja auch noch Menschen. Also ich finde, dass wir ja auch zeigen, hey, hör mal, geht nicht, gibt's nicht. Man kann alles schaffen, wenn man nur will. Und das ist ja auch zum Beispiel eine Motivation für mich gewesen. Als ich das erste Mal die Paralympischen Spiele gesehen habe, habe ich einen jungen Asiaten gesehen, der auf dem Startblock saß und ins Wasser gesprungen ist. Und der Athlet hatte keine Arme und keine Beine. Der wollte aber schwimmen. Im ersten Moment denkt man natürlich, oh Gott, hol ihn da wieder raus. Der ist dann aber geschwommen, was das Zeug hält. Und er wollte einfach nur schwimmen, eine Medaille bei den Paralympics teilnehmen. Er hatte Ziele. Und das finde ich Wahnsinn, dass man doch dann vermittelt, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn ihr das schafft, dann schaffen wir das auch. Und das finde ich so das Besondere. Und deswegen finde ich es umso schade, dass es nicht so gefördert und gewürdigt wird, wie es meiner Meinung nach hätte verdient.
Das heißt, olympisch und paralympisch, das wäre Ihre Version, dass es eigentlich gemeinsame Wettkämpfe geben sollte?
Gemeinsam nicht, weil sonst, glaube ich, würden wir uns auch irgendwo so die Plattform stehlen und ich glaube, dann wäre man auch nach 3 Monaten erst fertig, weil bei uns ist es natürlich so in der Leichtathletik, wir haben nicht Kugelstoßen Männer und Frauen, sondern wir haben ja Kugelstoßen Männer und Frauen und dann noch verschiedene Klassen. Deswegen würde ich einfach so machen, dass wir, ich glaube, das wäre schon so ein kleiner Wink oder so eine Möglichkeit, dass wir erst die Paralympischen Spiele haben und dann die Olympischen Spiele. Ich glaube, das wäre schon so ein kleines Ding, wo man eine Änderung hätte und einen positiven Weg. Aber gut, das entscheide leider nicht ich. Und ich sage ja auch so, es gibt ja auch kleine Schritte. Natürlich sehr, sehr langsam, aber es gibt ja zum Beispiel auch schon mittlerweile Wettkämpfe, wo einzelne Parasportler mit den olympischen Sportlern in einem Wettkampf starten dürfen, wo wir auch die Zuschauerzahlen erleben dürfen, wo wir auch uns zeigen können in der Öffentlichkeit und nicht immer nur alle 4 Jahre zu den Paralympischen Spielen.
Sie sind in Münster geboren, 1986. Mhm. Sie sind aber aufgewachsen in einem kleinen Dorf, haben wir auch schon erwähnt. Aber wir haben noch nicht gesagt, wie es heißt. Das Dorf heißt Goxel.
Genau, Goxel heißt das Dorf. Ja. Und da gucken immer erst alle verdutzt. Goxel. Also was ist denn Goxel? Aber Goxel ist ein kleiner Fleck auf der Karte im Kreis Großfeld. Und da wohne ich auch. Und da wird man mich auch erstmal nicht mehr wegkriegen.
Weil man ja auch sagen könnte, das könnte einem ja irgendwann mal zu eng werden, solche Lebensverhältnisse. Aber im Gegenteil, Sie sind dort eigentlich mit diesem Selbstbewusstsein ausgestattet worden, so ganz nebenbei, sodass Sie auch später bestehen konnten, wenn Sie zum Beispiel jemand diskriminiert hat oder wenn Sie vielleicht jemand gehänselt hat, dass Sie gesagt haben, ja, ich kenne es eben von zu Hause anders, da ist es völlig in Anführungsstrichen normal, wie ich bin. Da bin ich einfach ich.
Absolut. Also ich habe zu Hause jetzt nicht nur bei meinen Elternhaus oder in meinem Elternhaus, sondern auch unter uns Kumpels in meinem Dorf, nie irgendwie so Erfahrungen gemacht, dass ich anders bin. Also natürlich, klar war es irgendwann so, wir sind Eis essen gegangen und jemand musste mir mein Eis geben, weil ich nicht oben dran gekommen bin oder so gewisse Dinge. Aber das ist ja dann irgendwann so, dass es für mich ja alles normal ist und ich damit umgehe. Eigentlich fällt meine Behinderung eher den anderen mehr auf, meinen Freunden, als mir selbst. Wenn wir durch die Stadt gehen und dann, ey, der guckt schon wieder und weiß ich nicht. Also ich habe damit so gelernt umzugehen in dieser Zeit, sag ich mal, in der Jugend, als ich dort ja dann auch aufgewachsen bin, dass ich immer ein gutes Gefühl hatte und mich nie irgendwie gefühlt habe wie ein Außerirdischer oder wie nicht gewollt und ich gehöre nicht hin. Ich glaube, das hat mich dann auch stark gemacht und das war ja dann auch, wie gesagt, mit einer der Gründe, dass ich wusste, ich bin nie alleine und deswegen konnte ich ja auch dann diesen Sprung gehen und machen und sagen, hey, ich kann es wenigstens mal ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, bin ich wieder hier und alles ist gut.
Und dass Kleinwüchsigkeit manchmal sogar Vorteile bringt, das haben Sie wiederum mit Humor demonstriert 2019 auf einem Foto, was um die Welt gegangen ist. Damals waren die Paralympics in Rio gewesen und auf dem Rückflug, da haben Sie im Flugzeug beschlossen, Sie versuchen einen ganz außergewöhnlichen Sitzplatz einzunehmen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Als wir von Rio zurückgeflogen sind, 2016, war es so, dass ich dann auf dem Sitz saß, habe nach oben geguckt und dachte mir dann irgendwann so, wie wäre es denn mal, Business zu fliegen? Und dann habe ich oben die Klappe aufgemacht, bin reingeklettert, habe mir ein Kissen mitgenommen und ich muss sagen, es ist echt schön, Business zu fliegen. Also dann, ich konnte mich ausbreiten, ich lag da ja komplett dann oben im Gepäckfach drin. Ich sage nur, es ist schön dunkel, also man hat da wirklich auch, man kommt da zur Ruhe. Das Blöde ist nur, wenn die Klappe zu ist, die kriegt man von innen nicht mehr auf.
Ja, man kommt nicht mehr raus quasi.
Also, genau, man kommt dann nicht mehr raus. Das ist natürlich das Doofe daran, aber ansonsten war es sehr komfortabel und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was dann natürlich passiert ist, dass das Bild dann so um die Welt gegangen ist, da hätte ich nie mit gerechnet. Und das war aber dann so der Startschuss, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich hier mache, so wie ich bin, dass ich gerne über mich selber lache und mich lustig mache, kommt gut an. Und das hat mich dann natürlich so irgendwo auch ein bisschen ermutigt, das vielleicht auch dann mehr öffentlicher zu machen. Also auf meinen Social-Media-Kanälen zu posten. Also es war ja wirklich so, ich habe es im Flieger gepostet auf meiner Facebook-Seite und hatte auf den Gang vom Flieger zum Gepäckband hatte ich schon mehr Likes auf diesem Bild, als ich Follower hatte. Mhm. Und dann dachte ich schon so, was ist denn jetzt los? Ich bin dann nach Hause gekommen und auf einmal habe ich mich dann da gesehen bei, ich weiß es gar nicht, irgendwelchen Sendungen, RTL.12 oder TAF und ich weiß nicht was alle, um 12 Uhr mittags, als ich zu Hause war und dachte so, uiuiui, was passiert denn jetzt? Dann auf Titelseiten, gut, ich weiß nicht, ob man da stolz drauf sein, Bild-Zeitung, Titelseite, neben Angelina Jolie und genau. Brad Pitt trennen sich und dann war Mester fliegt im Gepäckfach zurück nach Deutschland. Also das war schon echt ein Stück und das hat für Furore gesorgt und ich glaube, ich hatte dann nachher, glaube ich, 2000 Follower zu dem Zeitpunkt auf Facebook und das Bild hatte irgendwie eine Reichweite von 1,8 Millionen. Also das war schon der absolute Wahnsinn, was ich damit losgetreten habe. Und mir tat es tatsächlich auch, muss ich sagen, da habe ich auch drüber nachgedacht, auch ein bisschen leid gegenüber den Sportlern, die vielleicht eine Medaille gewonnen haben, sich feiern lassen wollten, nach Hause wollten und überall war dann Mester fliegt im Gepäckfach zurück von Rio. Also das war natürlich, das war überhaupt nicht meine Absicht und ich hätte es nie gedacht, dass das so passiert, wie es passiert ist.
Heute zu Gast im BR Schlager Brunch ist ein Mann, der mehrfach Weltmeister ist, der mehrere Male Europameister geworden ist, der mehr als 20 Mal deutscher Meister geworden ist. Das alles mit dem Speer, mit dem Diskus oder im Kugelstoßen. Kurzum, ein Mann, der weiß, wie es sich anfühlt, ganz oben zu stehen, obwohl er meistens einen Blickwinkel hat, der nicht ganz oben ist. Matthias Mister, welche Vorteile bringt Kleinwüchsigkeit noch oder auch diese Vielzahl von Titeln? Wir haben vorhin so ein bisschen auch über das Zwischenmenschliche gesprochen. Ist es einfacher bei Frauen, wenn man erstmal aufzählen kann, was man so alles an Titeln errungen hat, oder ist es was anderes?
Oh, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Frage, ob man in der Öffentlichkeit steht oder Titel gewonnen hat, ob es dann einfacher ist bei Frauen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Manche Frauen finden das toll, manche nicht. Und ich stehe dann mehr doch auf das Menschliche, auf den Charakter, auf den Menschen dahinter. Hm. Aber wie gesagt, in der Jugend ist es natürlich schon so, dass man mal, ja, vielleicht seine Behinderung ein bisschen ausgenutzt hat, weil das natürlich dann schon so war, ach guck mal, der ist ja süß, und dann hat man nochmal eine extra Umarmung bekommen oder irgendwie sowas.
So dieses Kindchenschema also, hat man dann erfüllt quasi, aber das genau, war ja, genau. Die Liebe auf Augenhöhe sieht ja anders aus sozusagen.
Genau, absolut. Die Liebe auf Augenhöhe sieht anders aus. Also ich habe ja auch eine Geschichte, und das ist ja wirklich so passiert, und das finde ich total immer noch wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und zwar mit meiner Ex-Freundin, die war ist hoffentlich noch 1,82 Meter groß. Und es ist wirklich so, natürlich sieht es aus wie Mutter und Kind, wenn wir da durch die Stadt gehen. Aber die Frau muss sich dann nun mal auch damit irgendwie arrangieren, weil ich kann es einfach ja auch nicht ändern. Und es war so, als wir uns dann das erste Mal näher gekommen sind, dass sie dann danach gesagt hat so, wow. Und ich so, ja, ich weiß, das funktioniert ja wirklich, sagt sie. Ich so, hä? Wie? Was funktioniert denn wirklich? Und sie so, ja, ich habe gedacht, wenn wir das erste Mal was miteinander haben und du auf mir liegst, können wir uns nicht küssen, weil du mit deinem Gesicht in meinen Brüsten liegst. Weil die Proportion nicht stimmt. Aber das stimmt ja genau gar nicht, weil mein Oberkörper ist ja normal groß. Meine Füße hören nur irgendwann an ihrem Schienbein auf. Mhm. Also das hat wunderbar funktioniert. Aber da sind natürlich auch Gedanken, die da mitschwingen. Ja, ist natürlich lustig. Und klar, ich kann dazu auch sagen, es gibt natürlich verschiedene, ich sag mal, Arten von Frauen, die ich jetzt kennenlernen durfte. Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, das ist ganz klar, oh, das ist interessant. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Oder viele Frauen sagen ja auch, ich möchte einen Beschützer, der Mann muss größer sein und sonst kann ich das nicht. Und es gibt aber auch die Frauen, und das sind tatsächlich zum Glück die meisten, die natürlich da mit Respekt dran gehen und sagen, ich finde dich toll, sympathisch, aber wow, ich weiß nicht, ob ich das mit der Größe kann. Und dann verbringt man Zeit miteinander, weil man sich einfach auch drauf einlässt und den Mut hat. Mhm. Und dann ist es wirklich zu 100% immer so gewesen, dass dann kam, ey, so schlimm ist es doch gar nicht. Oder mir fällt deine Behinderung gar nicht mehr auf. Mhm. Hä? Ich habe mir das irgendwie anders, schlimmer vorgestellt. Und dann denke ich mal so, ja, und das ist wie überall im Leben, dass man immer erst, bevor man urteilt, die Erfahrung machen muss. Und ja. Das sind dann so immer die drei Dinge, die mir dann immer passieren.
Und Sie haben ja auch mal gesagt, interessant, Sie mögen große Frauen tatsächlich.
Ja, es ist wirklich so, dass ich eher auf große Frauen stehe. Es ist wirklich so, dass es viele Menschen gibt, die dann sagen, hä, aber du musst doch eine kleinwüchsige Frau jetzt, also klein und klein, ist doch, passt doch. Und ne, das ist ja, ja wirklich natürlich. So, das ist ja dieses Klischeehafte, dass dann viele sagen, ja nee, du mit einer kleinwüchsigen Frau. Und dann ist es ja immer so grotesk, wenn ich dann sage, nee, aber ich stehe ja nicht auf kleinwüchsige Frauen. Und dann, hä? Also das ist dann immer so, jeder Mensch hat ja irgendwo sein Typ Frau, Typ Mann, und ja, so ist es.
Sie müsste auf jeden Fall jemanden akzeptieren, der viel unterwegs ist, der viel auf den Social Media Kanälen unterwegs ist, der ein Buch geschrieben hat, mit dem Sie jetzt auf Lesereise gehen. Klein anfangen, groß rauskommen. Das ist keine Autobiografie. Lassen Sie uns ganz kurz auf den Punkt bringen, was es ist. Für wen haben Sie es geschrieben und was ist Ihre Botschaft?
Also ich möchte gerne mit diesem Buch Menschen inspirieren und motivieren. Ich möchte gerne zeigen, dass man, ja, egal wer man ist, wo man herkommt, was man fühlt, alles schaffen kann, wenn man nur will. Man sollte sich auf jeden Fall von keinem reinquatschen lassen. Und es sind total coole, lustige Geschichten auf meinem Weg bisher passiert. Die stehen drin, natürlich auch mein sportlicher Werdegang, aber auch zum Beispiel eine Phase in meinem Leben, die nicht ganz so toll war, weil viele sagen natürlich auch immer, Matze, du bist immer so positiv und alles ist cool, bist du überhaupt mal schlecht drauf? Ja, das bin ich auch, nur ich mache dann immer das Beste einfach aus diesem schlechten Tag und es kommen auch wieder bessere. Und all das habe ich in einem Buch verpackt, hätte ich nie gedacht, dass ich mal mein eigenes Buch in der Hand halten werde. Es ist aus einer Idee entstanden mit meinem Mitautor, der das Buch dann geschrieben hat, Holger Schmidt, weil wir uns 2008 in Peking kennengelernt haben bei den Paralympischen Spielen und er gesagt hat, ey, du bist so bekloppt, herzensgut und hast so viele Geschichten, die du mir erzählst, da müssen wir ein Buch rausmachen. Ja, und nach 4 Jahren ist das Buch jetzt da und ja.
Wir stehen einigermaßen am Anfang des Jahres. Matthias, wie sieht ihr 2024 aus? Jetzt erstmal Lesereise mit dem Buch, klein anfangen, groß rauskommen.
Genau, ich bin mit meinem Buch erstmal auf Tour durch Deutschland, wo ich mich sehr, sehr drauf freue und ihr seid alle herzlich eingeladen. Dann natürlich, oh, ich darf gerade so viel erleben, also ein neuer Lebensabschnitt beginnt für mich nach meinem Sport. Jetzt stehen ja auch noch die Paralympischen Spiele an, die Olympischen Spiele, wo ich hoffentlich mit irgendwo mit eingesetzt werden darf. Ich möchte jetzt bald ein neues Social-Media-Format rausbringen, die Weltmeisterschaft, wo ich verschiedene Disziplinen und Sportarten ausprobieren werde. Ja, ich darf ja auch im Fernsehen noch stattfinden, wo jetzt auch wieder einiges kommen wird, wo ich mich drauf freue. Und ja, all das, was ich erleben darf, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und freue mich auf all das, was kommt.
Das heißt, das ist so ähnlich wie damals in der Corona-Pandemie, wo Sie schlicht und ergreifend eigene paralympische Heimspiele entwickelt haben.
Genau, es waren ja die Quarantänischen Spiele. Mhm. Unter Quarantänebedingungen habe ich ja verschiedene Sportarten und Disziplinen ausprobiert für zu Hause.
Auch Schwimmen.
Und auch Schwimmen, genau. 1,50 Meter Badewanne kraulen. Mit der Badekappe vom Rand in die Badewanne gesprungen. Und ja gut, ich sag mal so viel. Bei der Weltmeisterschaft werden auch verschiedene Sportarten sein. Unter anderem auch Synchronschwimmen. Also... es wird lustig.
Man darf gespannt sein,
genau.
Ob wir Sie dann als Weltmeister wieder hier begrüßen können dürfen. Da wäre ich sehr dafür. Heute hat es sehr Spaß gemacht, Sie kennenzulernen, Ihre Lebenseinstellungen kennenzulernen. Heute das erste Mal im BR Schlager Brunch. Matthias Matze Meester, Ihnen alles Gute für Ihren neuen Lebensabschnitt. Genießen Sie ihn, nehmen Sie es sportlich. Und ja, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch noch alles, alles Gute.
BR Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.